Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ohr am Netz, beziehungsweise zum ersten Ohr am Netz in 2026. Hi Sidonie, wie bist du reingestartet? Alles gut bei dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, ich bin ein bisschen fast krank gestartet, sagen wir es mal so, aber der Norovirus war dann doch kurz, Gott sei Dank, so dass ich dann am 1. Januar wieder einigermaßen fit war.
Also das Jahr endete nicht so gut.
Aber der Übergang war ein bisschen holprig.
Aber das neue Jahr startete gut. Bei mir eher umgekehrt. Also ich habe gerade irgendwie einen Fall von pfeiferischen Drüsenfieber in der Familie. Sohnemann liegt gerade richtig auf der Nase. Also ich würde das Jahr 2026 gerne ungeöffnet zurückgeben. Aber kann ja noch werden. Ne? Also kann ja noch werden.
Es kann ja nur besser werden.
Hat man noch Garantie auf so ein neues Jahr? Ich meine, ich habe es ja noch nicht so lange.
Ich weiß auch nicht, ja.
Das recherchieren wir. Fragen wir mal die KI.
Also wahrscheinlich nicht ein ganzes Jahr, nehme ich mal an.
Aber kann ja alles noch werden. Also wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und freuen uns, dass ihr uns die Treue haltet und wieder dabei seid. Und ihr werdet belohnt. Natürlich haben wir in dieser Folge auch wieder ein richtig spannendes Thema für euch vorbereitet, besonders dann, wenn ihr auf Fußball steht. Aber bevor wir jetzt mehr verraten, würde ich sagen, machen wir erstmal den Klassiker, nämlich Neues aus der digitalen Welt gibt es natürlich auch in 2026.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, direkt zu Beginn der News schauen wir nochmal auf das Jahresende 2025 zurück. Und das ist vielleicht ganz spannend auch für den einen oder die andere von euch, die möglicherweise eine USA-Reise in diesem Jahr plant. Denn Ende Dezember hat die US-Regierung ja ein Einreiseverbot gegen die Hate-Aid-Geschäftsführerinnen Josephine Ballon und Annalena von Hodenberg verhängt. Der Vorwurf lautet Zensur. Eine recht unrühmliche Geschichte, wie wir finden. Die gemeinnützige Organisation Hate Aid setzt sich ja für Menschenrechte im digitalen Raum ein. Die Arbeit stützt sich dabei auf den Europäischen Digital Services Act, kurz DSA, also dem EU-Gesetz für digitale Dienste. Und ja, es wurden noch 3 weitere EuropäerInnen von der US-Regierung sanktioniert, darunter der frühere EU-Kommissar Thierry Breton, der den DSA ja maßgeblich gestaltete. Unser Eco-Geschäftsführer Alexander Rabe hat mit weiteren WirtschaftsvertreterInnen des DSA-Beirates, also dem Gremium, das den deutschen Digital Services Coordinator bei der Umsetzung des DSA hier in Deutschland berät, Stellung zu dieser Entscheidung genommen. Und ja, sie haben gesagt, dass dieses Vorgehen der US-Administration natürlich ernsthafte Fragen aufwirft im Umgang mit geltendem EU-Recht wie dem Digital Services Act.
Ja, in der zweiten Meldung bleiben wir quasi so richtig in Europa, aber nicht in Deutschland. Wir gehen zu unseren französischen Nachbarn. Da hat gerade Präsident Emmanuel Macron laut Medienberichten die Nutzung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche quasi unter Verbot gestellt, beziehungsweise er plant das für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. Zudem soll das bislang für jüngere Schüler geltende Handyverbot an Schulen auf ältere Altersgruppen ausgeweitet werden. Das Gesetzgebungsverfahren soll Anfang Januar schon starten. Ein Inkrafttreten des Gesetzes ist dann für September geplant. Die Damen und Herren in Frankreich sind schnell. Vorbild ist das neue Gesetz in Australien, das als erstes Land weltweit seit dem 10. Dezember 2025 Social-Media-Plattformen für unter 16-Jährige gesetzlich untersagt hat. Und eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag vom ECO zeigt auch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung befürwortet Altersbegrenzung für Social-Media-Plattformen, hält sie aber gleichzeitig für schwer umsetzbar. 82% sprechen sich grundsätzlich für eine Altersgrenze aus, während 54% daran zweifeln, dass diese in der Praxis realisierbar ist. Ich würde immer sagen, sind die Strafen drakonisch genug, dann werden die Eltern sich schon darum kümmern, dass die Kinder keinen Blödsinn im Internet machen. Naja, viele wünschen sich zudem eine stärkere Rolle der Eltern. Genau, fast die Hälfte plädiert für eine Zustimmungspflicht bei Konten unter 16, ähnlich viele für Downloadsperren in App-Stores für unter 13-Jährige. Für den ECO ist der Schutz Minderjähriger im digitalen Raum schon immer ein wichtiges Anliegen, das aber auch praktikable, datenschutzkonforme und vor allem europaweit abgestimmte Lösungen braucht, weil sonst haben wir wieder so einen Flickenteppich und der eine ist bei der Plattform, der eine bei der anderen und dann macht die eine zu und eine andere auf und wir haben den gleichen Salat. Also auf jeden Fall ein spannendes und wichtiges Thema und an sich eine gute Idee, wenn es bitte mal richtig durchdacht umgesetzt wird.
Ja, und ich denke, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dieses Jahr in diesem Podcast über dieses Thema sprechen. Das wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Ja, blicken wir nun auf 2026. Das wird ja auch digitalpolitisch gesehen ein straffes Jahr für die Bundesregierung. Bundesdigitalminister Dr. Carsten Wildberger geht davon aus, dass in 2026 bereits einige digitale Veränderungen spürbar werden. Was genau ist da geplant? Zum Beispiel sollen Um- und Anmeldungen künftig leichter werden. Gleiches gilt für Ausweisbeantragungen. Auch Steuererklärungen sollen einfacher werden. Behörden sollen künftig mehr auf Mails setzen. Außerdem wird eine Entlastung für SachbearbeiterInnen der Verwaltung durch den Einsatz von KI angestrebt. Wer noch weiteren Modernisierungsbedarf sieht, kann dies unter der neuen Plattform der Bundesregierung namens Einfach melden. Der Name ist hier tatsächlich Programm. Einfach melden. Ja, wir sind sehr gespannt, welche weiteren Neuerungen und Entwicklungen uns 2026 hier erwarten unter dem Stichwort moderne Verwaltung. Und ja, vergangenen Herbst beschloss ja die Bundesregierung bereits die Modernisierungsagenda, die zahlreiche Verbesserungen und Vereinfachungen für die Verwaltung, für Unternehmen und BürgerInnen auf den Weg bringen soll. Einige Weichen sind jetzt also schon gestellt.
So, und damit kommen wir zum Thema der ersten Folge hier im Jahr 2026. Und ich habe es ja schon gesagt, Fußballfans aufgemerkt, in diesem Jahr findet wieder eine Fußball-WM statt. Ich glaube, die wenigsten von uns werden live bei Spielen dabei sein. Aktuell, wenn man sich so anguckt, wie schwierig man denn zum Beispiel in die USA einreisen kann. Hey, aber man kann ja immer noch zu Spielen in Kanada oder in Mexiko. Da wird die nämlich ausgetragen. Sidonie, ich muss wirklich zugeben, ich bin absolut kein Fußballfan. Ich habe keine Ahnung.
Ich wollte es gerade sagen.
Sven. Gar nicht.
Wir wissen ja, du bist bekennender Fußballfan.
Nee, das Problem ist, ich gucke keinen Sport, also gar keine Sportveranstaltung und Fußball schon gar nicht. Wenn hier zu Hause mal Fußball läuft, dann ist es wirklich meine Frau, die sagt, so, das ist ein WM-Spiel, das musst du bitte mal gucken. Und dann gucke ich das auch mal mit.
Ja, so ähnlich ist es bei uns auch.
Aber an sich ist das überhaupt nicht so meine Welt. Das heißt, du bist also jetzt auch nicht mit Fanschal im Stadion.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und deswegen, ja, fand ich es umso spannender, denn wir haben uns das Thema ja als Start in dieses Podcast-Jahr überlegt und wollten einfach mal wissen, wo steckt denn die Digitalisierung im Fußball sozusagen oder genauer gesagt im Fußballverein? Denn nicht nur der Fußball an sich wird ja digitaler mit Videoassistenz, Sensoren in Bällen, Big Data und so weiter, sondern auch das Erlebnis rund um den Fußball herum wird immer digitaler. Von den Ticketverkäufen über Fanbindung via Social Media und Apps bis hin zum Streaming von Spielen.
Ja, genau. Und gerade auch dieses Streaming von Spielen, das hat ganz klar Auswirkungen auf unsere digitalen Infrastrukturen. 2024 hat zum Beispiel ein Champions-League-Spiel zu einem Wert von 17,09 Terabit pro Sekunde beim Internetknoten D-Kicks beigetragen. Das ist ein neuer Rekord und das in der Champions League. Kann also sein, dass das zur WM noch mal krasser wird. Wir sehen also, Fußball und Digitalisierung gehören auf jeden Fall zusammen und die Betrachtung eines einzelnen Vereins ist ein gutes Fallbeispiel, um den Digitalisierungsprozess mal so in Gänze zu verstehen, also quasi von der Pike auf. Und für euch haben wir nicht nur bei irgendeinem Club nachgefragt, sondern Sidonie hat mit einem digitalen Vorreiter gesprochen.
Im Gespräch.
Wie digitalisiert man einen kompletten Fußballverein? Ich freue mich sehr darauf, heute mit jemandem zu sprechen, der mir diese Frage beantworten kann. Tim Jäger, er ist Geschäftsführer von Eintracht Tech, der Digitaltochter vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt, die die Digitalprojekte des Fußballclubs verantwortet. Eintracht Tech wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt vom Deutschen Institut für Servicequalität als Deutscher Digitalmeister 2025. Und heute gibt es im Interview also einen Blick hinter die Kulissen, sozusagen in die Serverräume des Traditionsvereins Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen, Tim, hier beim OrmNetz.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Tim, Fußball und Digitalisierung, es sind so zwei Themen, die man ja nicht unmittelbar zusammen denkt. Wie digital ist denn der deutsche Fußball?
Wie viel Zeit haben wir? Spaß beiseite. Es ist natürlich ein Thema, was man von zwei Facetten betrachten kann und wir konzentrieren uns ja heute auf eine Seite. Also was meine ich damit? Natürlich haben wir das ganze Thema Digitalisierung im Sport selber, wo wir über Sportperformance, Leistungsdiagnostik und ähnliche Themen sprechen. Und dann haben wir das ganze Thema Digitalisierung im Sport auf der Business-Seite. Das ist ja das Thema, wo wir uns heute so ein bisschen drauf konzentrieren werden. Und das sind auch die Themen, für die sich die Eintracht Tech bei Eintracht Frankfurt verantwortlich zeichnet. Auf die generelle Frage, wo steht der Sport in Deutschland oder der Fußball mit Blick auf seine Digitalisierung, muss man deswegen auch zweigeteilt antworten. Ich glaube, auf der sportlichen Seite ist es mittlerweile in allen professionellen Sportorganisationen sehr digital aufgestellt. Auf der Business-Seite ist sicherlich der Heterogenitätsgrad sehr groß zwischen den Vereinen, weil natürlich viele Digitalisierungsaktivitäten auch mit Investitionen zusammenhängen, die sicherlich auch nicht im gleichen Umfang jede Sportorganisation heben kann oder stemmen kann.
Ja, also ist jetzt sowas wie bei euch, so eine richtige Digitaltochter eines Clubs ist jetzt nicht unbedingt, also hat jetzt nicht jeder Bundesliga-Club.
Genau, also nach meinem Wissen sind wir sogar in Europa die einzige professionelle Sportorganisation, die eine eigene Digitaltochter hat, die nichts anderes macht, als sich mit dem ganzen Thema Digitalisierung, Softwareentwicklung, Data Analytics auseinanderzusetzen. Und das ist sicherlich eine gewisse Eigenart von Eintracht Frankfurt, die aber erklärbar ist. Und ich glaube, da werden wir sicherlich auch drauf zu sprechen kommen, warum wir das gemacht haben.
Ja, genau. Damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Du hast schon so ein bisschen ja angedeutet, was ihr macht. Kannst du es nochmal so als Intro so in ein paar Worten einfach beschreiben, was so dein Aufgabenbereich ist?
Sehr gerne. Um vielleicht auch mal so das erste Fragezeichen zu lüften oder zu entfernen, warum hat eigentlich ein Fußballclub eine Digitaltochter, können wir uns ein paar Jahre zurückversetzen. Die Eintracht 2017 haben wir angefangen mit diesem Thema. Eintracht Tech als Projekt entstanden, kam gerade aus einer sehr, sehr herausfordernden und schwierigen Phase. Die Eintracht wäre 2016 fast abgestiegen, war in der Relegation, konnte sich knapp gegen den 1. FC Nürnberg durchsetzen. Es gab dann einen großen Strategieprozess, wo die Eintracht sich die Frage gestellt hat, wie können wir eigentlich als Sportorganisation uns strategisch weiter ausrichten. Wir stehen, und das ist erstmal ganz unemotional im wirtschaftlichen Kontext gesehen, wir stehen in einem Wettbewerb mit Clubs in Deutschland, aber auch international, die von Investoren finanziert werden. Die Eintracht, wie viele andere deutsche Clubs auch, ist ein primär mitgliedergeführter Verein. Wir haben eben keinen großen Konzern hinten dran, wie Red Bull, wie Volkswagen, wie Bayer oder andere. Oder eben auch irgendwelche Private Equity Unternehmen aus der Premier League oder aus italienischen Ligen oder ähnlichem. So, das heißt, wir haben erstmal hier einen sehr, sehr großen finanziellen Nachteil gegenüber bestimmten Arten von Clubs. Darüber hinaus haben wir auch einen finanziellen Nachteil gegenüber den Clubs, die jedes Jahr Champions League spielen. Ja, wir spielen jetzt dieses Jahr auch Champions League, aber eben halt nicht jedes Jahr. Bayern und Dortmund zum Beispiel spielt sehr erfolgreich jedes Jahr Champions League. Das heißt, auch dort aus den Geldern der Champions League haben die ganz andere finanzielle Möglichkeiten, als wir das eben tun. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir eben wirtschaftlich nicht mithalten können mit diesen Champions League Clubs oder eben halt auch mit Investoren finanzierten Clubs, ja, wollen wir dann den Kopf in den Sand stecken oder wollen wir versuchen, etwas innovativer als andere zu sein? Und das war da wirklich der Ausgangspunkt in 2017 zu sagen, wir setzen eben als Differenzierungsmerkmal voll auf die Karte Digitalisierung, auf Innovation mit der Eintracht Tech als Projekt, haben dann festgestellt, das ganze Thema hat so viel Potenzial, dass wir es nicht als Hobby, als Projekt nebenbei machen können, sondern wollen eine dezidierte Verantwortlichkeit in einer eigenen Tochtergesellschaft mit eigenen personellen und auch finanziellen Ressourcen, um das Thema voranzutreiben, alles mit dem Zweck, die Eintracht wirtschaftlich wettbewerbsfähiger zu machen. Das vielleicht so als Erklärung, warum wir das vielleicht tun und warum es vielleicht manche andere nicht tun. Und jetzt konkret deine Frage zu beantworten, was macht die Eintracht Tech? Die Eintracht Tech hat vier Geschäftsfelder. Zum einen zeichnen wir uns auf der, sage ich mal, zum Fan gerichteten B2C-Seite für alle digitalen Plattformen und Systeme der Eintracht verantwortlich, die wir selber entwickelt haben. Das ist Content, Ticketing, E-Commerce, Datenplattform. Zum anderen, auf der B2B-Seite sind wir verantwortlich für das digitale Stadion, effiziente Stadionmanagement, wir nennen das Arena of IoT, Internet der Dinge-Projekte im Stadion, drittes Geschäftsfeld, die E-Sports-Aktivitäten der Eintracht verantwortend und viertes Geschäftsfeld sind alle unsere Innovationsformate rund um eigene Konferenzen, Tech-Meetups, Startup-Kollaborationen und auch ein eigenes digitales Recruiting-Programm, was wir aufgesetzt haben.
Das heißt aber, es geht am Ende darum, sozusagen einfach Ressourcen zu sparen und Prozesse irgendwie wirtschaftlicher aufzuziehen? Oder geht es auch konkret darum, damit Geld zu verdienen?
Ja, ich würde sagen, die Eintracht Tech hat zwei Zielsetzungen. Das eine ist tatsächlich, die Eintracht wirtschaftlich wettbewerbsfähiger zu machen. Das heißt, am Ende durch unsere Aktivitäten, durch unsere Geschäftsmodelle Geld zu verdienen. Nicht um das Geld verdienen willens, sondern um das Geld dem sportlichen Bereich zur Verfügung zu stellen, damit wir investieren können in neue Spielerinnen und Spieler. Das ist das eine. Auf der anderen Seite aber auch das, was du angesprochen hast, die digitale Professionalisierung der Eintracht, weil natürlich kannst du enorm viele Effizienzen heben, neue Technologien einfügen in die Organisation, die jetzt vielleicht per se erstmal keinen Deckungsbeitrag bringen, aber trotzdem dafür sorgen, dass die Eintracht digital professioneller arbeitet und dieses Know-how, was wir halt intern aufgebaut haben, dann auch der Gesamtorganisation zur Verfügung zu stellen. Also die Professionalisierung in digitaler Natur der Eintracht, aber eben halt auch neue digitale Geschäftsmodelle und Geschäftserlöse letztlich zu erschließen.
Jetzt hast du gesagt, 2017 seid ihr gestartet, glaube ich, ne? Das wirkt ja erstmal wie so ein Mammutprojekt. Wo fängt man da an? Wie seid ihr da vorgegangen? Was waren so die größten Baustellen? Ja, und wie habt ihr auch so einen Verein, so einen Traditionsverein kulturell auf so einen Wandel vorbereitet?
Ja, es ist in der Tat ein Mammutprojekt gewesen. Ein Mammutprojekt, was auch nie fertig werden wird. Und das ist wiederum jetzt der große Vorteil, dass wir eben kein Projekt sind, sondern eine eigene Tochtergesellschaft, weil unser Unternehmenszweck ist, das Thema immer weiterzudenken. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was jedem von den Hörerinnen und Hörern ganz bewusst ist. Eine digitale Transformation wird niemals in diesen Zeiten beendet sein. Und dementsprechend ist es ein großer Vorteil, dass wir halt eine eigene Entity dafür haben, die nichts anderes macht, als eben an diesen Themen weiterzudenken, weiterzuarbeiten. Wo haben wir angefangen? Ich würde vielleicht mal, unser größtes Geschäftsfeld ist das, was wir nennen im B2C-Bereich, unsere digitale Plattform, die wir aufgebaut haben. Am Ende, und das Thema digitale Souveränität beschäftigt uns ja alle in verschiedensten Ausprägungen und uns natürlich auch. Eine Sportorganisation, und deswegen, wie haben wir angefangen? Eine Sportorganisation hat eigentlich eine professionelle 3 wesentliche Berührungspunkte mit ihren Fans. Ist komplett egal, ob das Fußball ist, Handball, Tennis oder was auch immer. Es ist Content. Wegen Content kommen Menschen auf meine Plattform, also Webseite und App zum Beispiel als die typischen Interfaces zum Kunden. Es ist das ganze Thema Ticketing. Ich möchte ins Stadion gehen, ist ein ganz wichtiger Prozess. Und das ganze Thema, ich möchte meine Liebe zum Club zeigen, welchem Club auch immer, Handball, Tennis, Hockey, Fußball, indem ich Merchandise-Produkte kaufe. Das sind die 3 wesentlichen Prozesse, die eine professionelle Sportorganisation mit ihren Fans hat. So, wenn ich die digital abbilden will, stellt sich für mich erstmal die Frage, mache ich das über eigene Plattformen oder mache ich das über Fremdplattformen? Ja, jetzt gibt es Sportorganisationen, die sagen, das ganze Thema Ticketing, wunderbar, das lasse ich doch irgendwie abwickeln über sowas wie Ticketmaster zum Beispiel. Ja. So, dann könnte ich als Sportorganisation auch sagen, das ganze Thema Merchandise, boah, das ganze Thema E-Commerce, relativ komplex, ich verkaufe einfach meine Fanartikel über Amazon. Und dann, wenn ich das tue, kann ich das machen. Dann habe ich mir das Leben relativ einfach gemacht. Stichwort Souveränität. Habe ich 2 der 3 wesentlichen Berührungspunkte zu externen Großkonzernen abgegeben. Das heißt, die Möglichkeit, überhaupt zu wissen, wer ist mein Kunde, wer ist mein Fan, die habe ich in diesen 2 essentiellen Prozessschritten dann abgegeben. An Amazon, an Ticketmaster in meinem Beispiel. So, und warum kauft jetzt ein globaler E-Commerce-Konzern wie Amazon auch Rechte an der Champions League? Ja, weil sie auch den Content haben wollen. Das heißt, wenn ich nicht aufpasse als professionelle Sportorganisation, habe ich relativ schnell meine wesentlichen Berührungspunkte alle an externe Konzerne abgegeben und habe am Ende des Tages überhaupt keine Ahnung, mit wem ich überhaupt interagiere oder wer sich vielleicht für mich interessiert oder auch nicht interessiert. Mhm. Vor dem Hintergrund haben wir gesagt, das sind unsere 3 Prozessschritte, mit denen wir starten müssen. Content, E-Commerce und Ticketing. Und auf gar keinen Fall werden wir die abgeben an irgendwelche Externen, weil wenn wir das tun, haben wir ein Problem. Und von daher haben wir gesagt, wir als Eintracht 2017 hatten keine Ahnung, wer unser Fan war. Ich sage das mal ganz hart, weil natürlich gibt es die Eintracht zu der Zeit seit 118 Jahren, wie es jede Sportorganisation im Regelfall seit sehr langer Zeit gibt. Und wie in einem Großkonzern baust du natürlich Datensilos auf und auch Systemsilos. Das heißt, wir hatten Daten in einer Ticketing-Lösung, wir hatten Daten in einer E-Commerce-Lösung, wir hatten Daten im Content-Management und nichts hat zusammengepasst. Mhm. Wir haben dann erstmal eine Ausschreibung gemacht, große und kleine Softwarekonzerne eingeladen, gesagt, wir brauchen eine Digitalplattform, die diese Prozessschritte abwickelt. Natürlich sagen die alle, ja, sie können das. Wenn man ein bisschen genauer drauf schaut, dann sieht man, diese Lösungen wurden eigentlich für die Industrie entwickelt und nicht für den Sport. Und das war der entscheidende Schritt zu sagen, dann müssen wir es wohl selber bauen. Wir haben dann wirklich angefangen, eine komplette Digitalplattform mit allen Kernprozessen selber zu entwickeln. Wir hatten zu der Zeit 45 Softwareentwickler, Backend, Frontend, die das komplette digitale Ökosystem der Eintracht aufgebaut haben. Und ja, das ist dieses Mammutprojekt, was wir gestartet haben. Und wo wir immer noch dabei sind, das weiter auszubauen.
Okay, jetzt haben wir schon über die Plattform gesprochen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen, sozusagen, was eure Strategie war. Es ist jetzt schon so ein bisschen angeklungen. Du sagst, euch war es wichtig, dass ihr sozusagen alles im Haus behaltet, in einer Hand behaltet. Sind das so Berührungspunkte vielleicht auch einfach zur Tradition des Vereins? Du sagst, ihr seid ja ein mitgliedergeführter Verein. Also ich will darauf hinaus, welche Werte des Vereins spiegeln sich in eurer Digitalstrategie wieder?
Absolut. Also wir sind sehr, sehr stolz darauf, mitgliedergeführter Verein zu sein. Wir haben mehr als 160.000 Mitglieder. Wir sind der drittgrößte Verein der Fußball-Bundesliga nach Bayern und Dortmund. Und dieses Thema Unabhängigkeit eben halt auch von externen Plattformen, wo natürlich dann auch die Daten unserer Mitglieder liegen würden, die ist es natürlich schon ganz wichtig, weil so können wir jetzt durch diese Eigenentwicklung eben schon auch nach außen ein Datenschutzversprechen abgeben gegenüber unseren Fans. Nein, wir geben eben nicht unsere Daten zu irgendwelchen amerikanischen, chinesischen oder anderen Großkonzernen, die dann dort vielleicht auch Geschäftsprozesse abwickeln, sondern wir haben das alles selber aufgebaut. Und warum oder wie monetarisieren wir das Ganze im Sinne von, wo ist eigentlich das Geschäftsmodell? Mhm. Wir können ja nur sozusagen unsere Geschäftsprozesse verbessern, wenn wir verstehen, ich meine, das ist jedem Unternehmen und jeder Unternehmerin da draußen ist es natürlich total bewusst, wenn wir verstehen, wer ist eigentlich unser Kunde, wer ist eigentlich unser Fan? Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich verstehen, da ist der Tim, der liest gerade in unserer App zum Beispiel, in der Mein Aquila, einen Artikel über unser Frauenfußballteam, dann ist das ja eine essentielle Information, die nicht in diesem Datensilo Content liegen darf, sondern die natürlich einen Ticketing-Bereich auch zur Verfügung haben muss, um zu sagen, hey, dann biete ich doch dem Tim proaktiv durch Marketing Automation ein Ticket an für das Spiel unserer Frauenmannschaft. Genauso ist natürlich essentiell wichtig für unser Merchandise-Team, diese Informationen zu haben, dass da einen Fan gibt namens Tim, der sich für die Ergebnisse unserer Frauenmannschaft interessiert. Ja, dann biete ich ihm doch das Trikot unserer Frauenmannschaft an. Das sind mal ganz profane Beispiele, wo wir aber sagen, da können wir für die Fans Mehrwerte schaffen, die natürlich auch am Ende des Tages dazu führen, dass wir natürlich auch mehr Erlöse erzielen in diesen unterschiedlichen Verticals. Und das ist natürlich ganz wichtig, aber um auf deine Wertefrage zurückzukommen, dieses Thema technische Unabhängigkeit, Mitglieder geführt, das ist natürlich da ganz, ganz wichtig, weil wir eben auch für die Sicherheit dieser Daten garantieren können, dass damit auch kein Unfug betrieben wird.
Jetzt hast du gerade schon eine App erwähnt, Mein Aquila. Vielleicht nochmal so ein bisschen, also was zeichnet diese Plattform aus? Was kann die alles? Und vielleicht auch gleich die Anschlussfrage, wie seid ihr dabei, das auch noch irgendwie weiterzuentwickeln?
Ja, also grundsätzlich gehen wir mobile first. Wir konzentrieren uns extrem stark auf unsere App. Klar haben wir auch eine Website, die wird auch weiterhin sehr, sehr wichtig sein. Aber mobile first, ich meine, das haben wir jetzt auch nicht erfunden. Ich glaube, das wissen auch alle, dass das Thema App-Usage immer wichtiger wird. Darauf konzentrieren wir uns. Unsere App hat einen Single Sign-On, einen Login. Das heißt, ähnlich wie bei TikTok, bei Instagram, bei Facebook, muss ich mich erstmal registrieren. Das ist sehr einzigartig. Das macht sonst keine andere Sportorganisation. Das hat aber große Vorteile für den Fan, das zu tun, weil ich beispielsweise, Tim, bin Mitglied bei Eintracht Frankfurt. Du, Sidoni, bist kein Mitglied bei Eintracht Frankfurt. Wenn wir jetzt beide gleichzeitig die App öffnen, sehe ich zum Beispiel andere Preise, weil beispielsweise Mitglieder bei uns 10% Rabatt auf Merchandise-Artikel bekommen. Ich habe zudem eine Dauerkarte, du hast keine Dauerkarte. Das heißt, ich kann jetzt schon Vorkaufsphasen für Europapokalspiele oder DFB-Pokalspiele sehen, weil ich eben ein Vorkaufsrecht habe als Dauerkarteninhaber. Wir personalisieren Content. Das heißt, so haben wir schon mal etwas geschaffen, was sehr, sehr einzigartig ist und was man nur schaffen kann, wenn es wirklich einen großen Data Lake gibt in unserer Datenplattform, auf den alle Zugriff haben können. Dann können wir eben halt auch jeden Fan so behandeln, wie er oder sie das verdient. Das ist das eine. Was noch sehr einzigartig ist, dass dadurch, dass wir diese Plattform selber aufgebaut haben, ist sie so konzipiert, dass sie standardisierte Schnittstellen hat, standardisierte APIs, an die sich auch Externe wie bei so einem kleinen Marketplace andocken können. Wir haben zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr, den RMV in Hessen, voll integriert. Wenn ich ein Ticket kaufe für Eintracht Frankfurt, für ein Fußballspiel, kann ich mit zwei Klicks auch mein U-Bahn-Ticket direkt in der Eintracht-App Mein Aquila haben. Wir haben unseren Logistikdienstleister voll integriert über eine Schnittstelle, sodass ich beispielsweise auch ein Live-Tracking habe, wenn ich Merchandise-Artikel bestelle, wo gerade mein Paket unterwegs ist. Wir haben gemeinsam mit der Deutschen Bank unser eigenes Google Pay und Apple Pay gebaut als SDK und integriert, so dass ich eine Virtual Debit Karte habe, die ich mit jedem Bankkonto verbinden kann. Man sieht schon, das ist extrem umfassend, diese Digitalplattform, weil wir letztlich ein eigenes digitales Ökosystem aufgebaut haben, wo plötzlich nicht mehr nur Vereinsprozesse abgewickelt werden, sondern wo wir auch Partner des Clubs einbinden können, denen wir letztlich unsere Reichweite zukommen lassen. Und auf deine Frage hin, wo entwickelt sich diese Plattform weiter? Sie wird Stück für Stück weiter ausgebaut über alltagsrelevante Services. Wir haben die FAZ voll integriert. Ihr könnt euch vielleicht da draußen mal die Eintracht-App runterladen. Ihr werdet sehen, da ist FAZ-Content drin. Da ist Content drin von Hitradio FFH. Und was wir jetzt eben tun ist, weil wir gesehen haben, das ist mit Abstand und du hast diesen Preis erwähnt, den wir glücklicherweise gewonnen haben. Wir wurden auch ausgezeichnet für die beste digitale Transformation im Weltfußball, haben den zweiten Platz gewonnen für unseren Marketing-Tech-Stack deutschlandweit, jetzt jüngst in diesem Jahr, wo wir gesehen haben, da funktioniert etwas extrem gut bei Eintracht Frankfurt. Wir haben die IP davon. Warum bieten wir jetzt unseren Tech-Stack, unsere Softwarelösung, nicht auch anderen Sportorganisationen, auch außerhalb des Fußballs, im nationalen, aber auch internationalen Markt an? Und das ist jetzt der große Schritt. Wir haben bereits Vereine aus dem In- und Ausland, wie gesagt, auch außerhalb des Fußballs, die jetzt unsere Plattformlösung als Software-as-a-Service bereits nutzen. Wir werden im Februar auf dem Spobis, das ist die größte Sport-Business-Konferenz, eine neue Marke launchen, die letztlich ein bisschen darauf eingeht oder die letztlich das ganze Thema noch viel, viel mehr publik macht, was wir da letztlich auch jetzt am Markt anbieten. Das ist ein ganz, ganz neues Feld und damit gehen wir nochmal einen komplett neuen Weg, den jetzt quasi nicht eine klassische Sportorganisation gehen würde.
Wahnsinnig spannend. Jetzt ist ja im Fußballkontext das Stadion so Dreh- und Angelpunkt und so der essentielle Faktor, ne? Also das Spiel im Stadion, das Stadionerlebnis, Tradition und Erlebnis, aber auch andere Aspekte wie Sicherheit, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und so weiter. Jetzt hat Eintracht Frankfurt ja den Deutsche Bank Park zu einer Arena auf IoT gemacht. Was steckt denn dahinter und welche Vorteile ergeben sich daraus?
Das ist ein super spannendes Thema. Die Eintracht ist erst seit 2020 operativ für dieses Stadion verantwortlich. Dieses Stadion wurde gebaut für die WM 2006, ist dementsprechend relativ alt, zumindest mal in der digitalen Welt relativ alt. Und wir haben quasi ein Stadion übernommen, was per se erstmal relativ, ja, undigital ist. Wir haben erstmal massiv in die digitale Infrastruktur investiert und haben dann festgestellt, Moment mal, so ein Stadion ist ja relativ ähnlich wie ein Bahnhof, wie ein Flughafen, wie ein Einkaufszentrum. Was meine ich damit? Viele Menschen auf engem Raum, hoher Facility-Management-Bedarf, hoher Energieverbrauch, ganz, ganz viele Prozesse, die auf engstem Raum stattfinden. Und wir haben eben hier eine Brownfield-Immobilie, eine Immobilie, die jetzt nicht gerade frisch gebaut wurde, sondern die irgendwie aus dem Bestand digitalisiert werden muss. Und da haben wir gesagt, Moment, da können wir doch einen wunderbaren Referenzcase schaffen. Wenn wir hier in Co-Creation, gemeinsam mit innovativen Unternehmen aus dem In- und Ausland Dinge schaffen, wie beispielsweise Besucherstromsteuerung. Wir hatten ein großes Forschungsprojekt, was vom Bund gefördert wurde, rund um autonomes Fahren, weil natürlich hier Dinge mit autonom fahren Roboterfahrzeugen mal pilotiert werden können, wie beispielsweise Logistikprozesse von A nach B, Kioskbelieferung, Rasenmähen, Müll sammeln, aber auch gehbehinderte Personen zu transportieren. Wenn sie in so einem Stadion funktionieren, dann funktionieren die auch in einem Flughafen, dann funktionieren die auch in einem Bahnhof, dann funktionieren die vielleicht auch in einem Einkaufszentrum. Dinge wie automatisierte Bewässerung von Grünanlagen, das ist natürlich essentiell wichtig für uns, für unsere Trainingsplätze, sind genauso wichtig, aber auch wenn die bei uns funktionieren, beispielsweise in einer Grünanlage in der Stadt. Und so haben wir angefangen, mit eigenen IoT-Internet-Dinge-Experten hier Dinge zu pilotieren, zu experimentieren. Das hessische Digitalministerium ist auch Schirmherr dieser Arena of IoT. Der Antrittsbesuch in Hessen von Dr. Wildberger, unserem deutschen Digitalminister, war tatsächlich bei uns im Stadion. Einfach, weil es ein schönes, anfassbares Beispiel ist, wo letztlich Digitalisierung auch für den Menschen etwas erlebbar ist. Wir haben ja in Deutschland das Phänomen, Fortschritt und Technologie wird ja oft so ein bisschen als böses Teufelszeug abgetan. Und der Fußball, sage ich mal, als Brückenbauer zwischen den hochkomplexen IT-Prozessen und übrigens, das Ganze ist gar nicht so schlimm und hat für mich als Bürger auch Vorteile, kann das sicherlich die ein oder andere Brücke bauen.
Jetzt ist da ja schon so ein bisschen angeklungen, dass euch auch Themen außerhalb des Platzes durchaus wichtig sind, Nachhaltigkeit und andere Themen. Das heißt, ihr zeigt da auch digitales Engagement. Gibt es da ein paar Projekte, die euch besonders am Herzen liegen?
Definitiv. Also das ganze Thema Nachhaltigkeit hast du bereits angesprochen. Wir optimieren ja nicht nur Dinge, die jetzt sozusagen unseren Business Case verbessern. Oder das Schöne ist, wenn du Dinge richtig von vornherein durchdenkst, dann verbessern die dein Business Case und sind dann nachhaltig. Was meine ich damit? Das ganze Thema automatisierte Bewässerung, wo wir über Sensoren messen, wie ist der Bewässerungsgrad von unseren Trainingsplätzen. Das hat natürlich auch massiven Nachhaltigkeitseffekt, wenn wir damit Wasser einsparen und spart es logischerweise auch Geld, weil wir weniger Wasser verbrauchen. Das ist so ein Thema. Das ganze Thema autonom fahrende Roboterfahrzeuge für gehbehinderte Menschen hat einen ganz klaren CSR-Aspekt beispielsweise. Und so versuchen wir schon immer Dinge auch so mitzudenken, dass sie letztlich übergreifend auch einen Nutzen jetzt über den finanziellen Business Case herausbringen. Das ist uns das sicherlich wichtig. Und da arbeiten wir aber auch sehr, sehr eng mit den Fachbereichen zusammen. Wir haben einen eigenen Bereich CSR, wir haben einen eigenen Bereich ESG, die immer wieder neue Impulse bringen und die dann auch vielleicht mal den Blick dann ein bisschen weiten, dass man Dinge nicht zu technisch oder zu digital nur denkt, sondern auch die Praxisanwendbarkeit nie aus den Augen verliert.
Jetzt schafft ihr ja ganz konkret Mehrwerte für die Fans. Jetzt würde mich mal interessieren, wie kommt denn diese ganze Digitalisierung des Vereins bei den Fans eben an? Dieses ganze Engagement und die Mühe, die ihr euch da macht. Bekommt ihr da Feedback?
Ich könnte es mir jetzt einfach machen und könnte sagen, das finden alle super. Aber
das ist bei Digitalisierung ja nie der Fall. Deswegen
genau.
Würde mich das
ja, genau. Erinnern. Der wesentliche Punkt ist, dass man sich gut überlegt, was willst du digitalisieren und was nicht. Das ist ganz, ganz entscheidend. Für uns zum Beispiel auch zu sagen, wir können mit den digitalen Projekten, die wir umsetzen, rund um das Stadion oder auch rund um unsere App, können wir Dinge optimieren, Dinge verbessern, neue Services einführen, die das rundherum einfacher, besser, schöner machen, vielleicht aus Wahrnehmung der Fans. Was wir ganz klar gesagt haben, was wir nicht anfassen, sind die 90 Minuten Fußball. Was meine ich konkret damit? Wir können Prozesse verbessern im Ticketing, wir können Prozesse verbessern im E-Commerce, wir können Content auf noch schönere Art und Weise ausspielen, wir können irgendwelche Services oder IoT-Projekte rund um das Stadion umsetzen. Was wir nicht tun, sind solche Dinge, die letztlich das Fußballerlebnis die 90 Minuten berühren. Im Sinne von, wir wollen nicht, dass die Leute bei uns im Stadion sitzen, Second Screen und nur auf ihr Handy schauen, um zu schauen, wie viele Pässe hat gerade Spieler A oder B gespielt. Das kann man machen. Ich will das gar nicht verteufeln, aber das ist nicht der Weg, den Eintracht Frankfurt geht. Wir rühmen uns zu Recht oder zu Unrecht für eine sehr, sehr gute Stimmung bei uns im Stadion. Warum kommt die? Weil die Leute eben mit Leib und Seele, mit Leidenschaft dabei sind in dem, was da auf dem Platz passiert. Egal, ob wir gut oder schlecht spielen, die Stimmung ist schon sehr, sehr einzigartig. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen eben nicht dafür sorgen, dass die Leute alle nur noch vor ihrem Handy sitzen und dann im Stadion irgendwie, keine Ahnung, jetzt plötzlich ein QR-Code auf dem Videowürfel während dem Spiel einscannen, um da irgendwie ihr Gesicht auf der Kisscam zu sehen. Ja, das kann man machen. Das will ich auch gar nicht verteufeln. Das passt auch zu Sportarten wie American Football und NFL oder NBA. Ja. Das ist auch wunderbar. Aber das ist eben nicht so, wie wir bei Eintracht Frankfurt den Fußball bei uns im Stadion Deutsche Bank Park interpretieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, und das wird uns zurückgespielt, den die Fans wertschätzen. Weil am Ende haben wir natürlich genauso wie jeder andere Traditionsverein viele Traditionalisten, die natürlich nicht die Überkommerzialisierung des Fußballs möchten. Sie möchten aber natürlich auch, dass wir sportlich wettbewerbsfähig bleiben. Und dementsprechend wird es schon gewertschätzt, dass wir versuchen, die Dinge selber aufzubauen, dass wir versuchen, unabhängig zu bleiben und uns eben jetzt nicht irgendwie an irgendwelche Tech-Konzerne dran docken. Und wir fragen aber auch aktiv nach Feedback, logischerweise. Wenn es ein Thema wie die digitale Wegeführung, das ganze Thema intelligente Besucherstromsteuerung, wo wir über Kamerasensorik Warteschlangen an den Kiosken messen und das auch ausspielen. Das heißt, was wir jetzt in der Pilotphase gemacht haben, die Fans können dort auch eben uns aktiv Feedback geben. Das tun sie auch fleißig. Ja. Was finden sie daran gut? Was finden sie schlecht? Um dementsprechend auch nicht dieses ganze Thema, jetzt komme ich auch mit so einem schönen englischen Wort, Customer Centricity aus den Augen zu zu verlieren. Weil ich kann mir noch so tolle Sachen ausdenken als irgendwie Tech-Verantwortlicher mit meinem Team bei der Eintracht, wenn das irgendwie total an den Bedürfnissen der Fans vorbeigeht, dann haben wir
ja
nichts
damit gewonnen. Klar, am Ende geht es um den User, ne? Um die Userin. Und die Seele des Fußballs wird nicht digitalisiert, habe ich jetzt verstanden.
Zumindest nicht bei uns.
Zumindest nicht bei euch. Kleine Abschlussfrage tatsächlich schon. Wenn du mal so in die nächsten 5 Jahre, reichen wahrscheinlich nicht, sagen wir mal 10 Jahre, schaust, welche Digitaltrends werden den Fußball da prägen? Also ihr seid ja auch sowas ein bisschen wie ein Vorreiter. Wo siehst du Entwicklungen, die wahrscheinlich dann auch andere Vereine übernehmen werden?
Jetzt gebe ich dir eine ganz langweilige Antwort, aber wahrscheinlich dieselbe Antwort jeder dir in deinem Podcast gibt. Die Antwort ist KI. Und das klingt total langweilig, aber das ist ein absoluter Gamechanger. Wir fangen jetzt ja schon an, mit Machine Learning, mit verschiedenen Themen im Bereich KI Dinge zu optimieren in der Ausspielung von Services an unsere Fans. Das ganze Thema beispielsweise Messung über Kamerasensorik, Warteschlangen zu messen, ist rein algorithmusbasiert. Wir haben eine KI dahinter, die letztlich kalkuliert, wie lang sind die Wartezeiten, die sich daraus ergeben. Das ist aber ja logischerweise nur der Anfang. Wir werden sicherlich viel über das Thema KI-Agenten in den nächsten Jahren, da reden wir gar nicht über 10 Jahre, da reden wir über die nächsten 12 bis x Monate, KI-Agenten denken, die letztlich mir als Fan das Leben leichter machen. Was meine ich? Ein konkretes Beispiel. Heute ist es so, du willst ein Ticket für ein Spiel kaufen, dann kommst du, wenn eine hohe Nachfrage ist, wie ein Champions-League-Spiel gegen Liverpool, in eine Warteschlange rein, musst vielleicht eine Stunde warten, bis du eine Chance hast, ein Ticket zu kaufen. Das kann zukünftig dein persönlicher KI-Agent machen, den dir vielleicht die Eintracht über die Eintracht-App bereitstellt. Also das ganze Thema KI wird für den Fan viele Dinge im Positiven verändern, wenn man sie richtig einsetzt. Die werden aber auch viele Prozesse innerhalb natürlich der Eintracht verbessern und vereinfachen, weil wir viele repetitive Tätigkeiten, Dinge, wo wir die Kreativität der Mitarbeitenden heute gar nicht mit belästigen brauchen, werden wir durch KI-Agenten erledigen lassen. Also da wird sich super viel tun und ich glaube, das wäre sicherlich füllend für eine eigene Podcast-Folge, was da alles zukünftig möglich sein wird.
Bestimmt, vielleicht machen wir das sogar. Vielen Dank, Tim. Die Eintracht Tech schafft individuelle Fanerlebnisse und Mehrwert für die Fans und erweitert den Business Case von Eintracht Frankfurt und trägt so auch zum wirtschaftlichen Erfolg des Vereins bei. So würde ich es mal zusammenfassen. Vielen, vielen Dank, Tim Jäger, für diese Einblicke in die Digitalisierung eines Fußballvereins.
Vielen Dank für die Einladung.
Ist schon echt beeindruckend zu hören, wie Eintracht Frankfurt Schritt für Schritt den Verein digitalisiert hat und auch schön zu sehen, dass es funktioniert. Ja, also auch bei größeren Entitäten, man kann, wenn man es richtig angeht. Ab jetzt werde ich vermutlich gar kein Fußballspiel mehr sehen können, ohne auch auf digitale Komponenten zu achten. Wobei bei den Spielen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, waren ja immer diese Kameraszenen nochmal interessant, wo dann immer die Schiedsrichter ein komisches Handzeichen gegeben haben und man dann dachte, okay, jetzt ist erstmal eine Viertelstunde Spielunterbrechung und gucken wir mal, ob das Tor wirklich gezählt hat.
Ja, der Videobeweis meinst du?
Genau, und den fand ich ja so mittelgut. Aber hey, ich als Nicht-Fußballfan, welches Recht habe ich da irgendwie meine Meinung in den Äther zu posaunen?
Ja, also ich persönlich würde mich da auch sehr zurückhalten. Fand es auf jeden Fall aber auch eine super spannende Geschichte und könnte mir auch vorstellen, dass wir das Thema, auch wenn wir beide keine Fußballexperten sind, hier durchaus in diesem Jahr auch nochmal vielleicht rund um die WM behandeln. Ja, wir hoffen sehr, dass euch dieser Jahresauftakt mit uns gefallen hat. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne oder lasst uns eine kleine Bewertung da. Das würde uns freuen. Und ja, wir versprechen, die nächsten Folgen werden auf jeden Fall genauso spannend.
Genau, und die ersten 10, die hier liken und einen Kommentar da lassen, kriegen noch ein Fan-Trikot von dem Podcast. Also wir haben keine Fan-Trikots, war Spaß, aber wäre eigentlich ganz cool. Wenigstens, also wir lassen uns was einfallen. Irgendwann kommt die große Merch-Reihe, so wie alle großen Podcasts das machen. Aber unsere Merch-Sachen sind natürlich cooler. Sidonie, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
Bis dann, Sven. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.